Herzlich willkommen bei 9to Geil, dein Podcast rund um People, Passion und Potential. 9to Geil bietet dir inspirierende Einblicke und praktische Ansätze zur Transformation der Arbeitswelt sowie der Suche nach sinnstiftenden Karrierewegen. Dabei stehen die drei Kernwerte, der Mensch im Mittelpunkt, Leidenschaft als Treiber und Potenzialentfaltung immer im Fokus. Ich freue mich, wenn du uns auf diesem spannenden Weg begleitest, während wir gemeinsam die Welt der Arbeit neu gestalten und dir helfen, deine Potenziale zu entfesseln. Schön, dass du da bist! Ho, 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 einen fröhlichen Nikolaus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 9to Geil am Nikolaustag. Ich hoffe, du hattest heute Morgen schon schöne Sachen in deinem Stiefel und falls nicht, kleiner Spoiler-Alert, dann habe ich was für euch, beziehungsweise meine heutige Gästin. Vor etwas mehr als einem Jahr hat sich Lena Hofrichter, mit der ich heute sprechen darf, dazu entschieden, ihrem Job im Konzern nach 11 Jahren den Rücken zuzukehren und sich ihrem Kindheitstraum zuzuwenden und als vegane Ernährungsberaterin durchzustarten. Der Weg dahin? Definitiv kein einfacher, denn er war geprägt davon, bis hin zur Depression zu versuchen, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Bis eines Tages ein Coaching ihr die Augen öffnet und ihr den letzten Anschub gibt, ihren Weg zu gehen und sich selbstständig zu machen. Und genau darüber sprechen wir heute. Wir sprechen über Lenas Findungsphase. Wir blicken zurück auf das vergangene Jahr, in dem sie ihre Selbstständigkeit aufgebaut hat. Und was ich an diesem Gespräch so sehr schätze, ist, dass Lena einfach offen und ehrlich ist, dass Selbstständigkeit nicht immer das Paradies ist, was wir manchmal denken, dass es ist. Und du wirst sehen, Lena inspiriert auf so vielen Ebenen. Doch bevor wir jetzt in die Podcast-Folge starten, ist es erstmal Zeit für Geschenke. Denn Lena hat ein kleines Goodie für euch mitgebracht und euch in eure Nikolausstiefel gepackt. Dazu spiele ich euch jetzt eine Sprachnachricht von Lena ein, in der sie euch selbst erzählt, was sie euch mitgebracht hat.
Hallo liebe Steffi, vielen Dank für unser schönes Gespräch und im Nachgang dachte ich mir nochmal, wie cool ist das eigentlich, dass unser Gespräch am 6. Dezember am Nikolaustag veröffentlicht wird und daher habe ich mir ein kleines Geschenk für deine Zuhörer überlegt und zwar habe ich ein PDF-Dokument mit 3 süßen Rezepten vorbereitet, die den Zuhörern die Vorweihnachtszeit einfach versüßen sollen und das findet sich auf meinem Blog wieder. Dort gibt es einen Beitrag und dort kann man das Rezept-PDF runterladen. Wer also neugierig geworden ist, kann gerne mal vorbeischauen. Und ich wünsche euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit. Tschüss!
Vielen lieben Dank, liebe Lena, für dieses tolle Nikolausgeschenk. Den Link zum besagten PDF findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich habe es mir schon gesichert und kann jedem nur ans Herz legen, mir gleich zu tun. Aber natürlich erst, nachdem ihr aufmerksam der neuen Folge gelauscht habt. Und jetzt heißt es erstmal viel Spaß bei der neuen Folge mit Lena Hofrichter. Herzlich willkommen, liebe Lena. Es ist mir eine wahre Ehre, dich heute im Podcast zu haben und wir sprechen über dein Herzensthema. Und ich habe es dir ja schon in unserem Vorgespräch und in unseren Unterhaltungen davor immer gesagt, dass das Thema, was dein Herzensthema ist, zugegebenermaßen so ein Thema ist, vor dem ich mich noch ein bisschen drücke und ich bin mir sicher, dass es auch vielen anderen so geht. Du bist vegane Ernährungsberaterin, du bist begeisterte Botschafterin der Pflanzenpower und du sagst selber, du bist Entdeckerin von kreativen Lösungen für Ernährungsprobleme. Das ist schon mal die Vorstellung, wie ich dich sehe und wie du dich selbst beschreibst. Und jetzt geht das Wort erstmal an dich. Wer ist Lena darüber hinaus? Stell uns dich einmal vor.
Ja, erstmal hallo und vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ist tatsächlich ein Punkt auf meiner Business-Bucketlist gewesen, einmal in einen Podcast zu kommen und ich freue mich besonders, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Ja, wer bin ich über die Selbstständigkeit hinaus? Also ich bin erstmal 31 Jahre alt, ich bin in Mannheim geboren, lebe jetzt aber mittlerweile in Dietzenbach bei Frankfurt am Main mit meinem Mann und einem 3-jährigen Sohn. Ja, ansonsten, ich liebe es total, mich kreativ zu betätigen. Deswegen in jeglicher Hinsicht, auch in meinem Business, aber auch privat. Ich stricke unglaublich gerne, ich nähe unglaublich gerne Und was ich so ein bisschen von meinem Opa mitbekommen habe, der gelernter Konditor war, ich backe auch unglaublich gerne. Und vor allem dann auch so richtig große Torten mit Fondant-Modellage und so, da habe ich richtig Spaß dran. Kann man jetzt natürlich nicht so häufig machen. Dieses Jahr hatte ich mal wieder die Gelegenheit, eine Hochzeitstorte zu machen. Das war der Hammer. Also das ist immer echt ein Highlight, auch wenn es natürlich anstrengend und aufwendig ist. Ja, und ich hatte mich tatsächlich auch mal damit befasst und mir überlegt, ob ich mich damit selbstständig mache. Aber ja, da ist erstmal nichts draus geworden.
Ach, schade. Lenas Tortenträume, das wäre echt cool gewesen. Vor allem, wenn es aufgrund deiner Familie quasi in der DNA liegt, mit dem Großvater, der Konditor ist oder war.
Ja, vielleicht kommt es ja irgendwann noch als zweites Standbein.
Genau, du bist sehr kreativ, deshalb bin ich mir sicher, dass da noch ganz viele Ideen in dir schlummern, die dann vielleicht auch wahr werden. Sprechen wir über den letzten großen Schritt, den du gegangen bist. Du hast dich im letzten Jahr dazu entschieden, deinen Job im Konzern den Rücken zuzukehren, um dich deinem Kindheitstraum zuzuwenden. Und da erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem wundervollen Schritt und zu dieser Entscheidung, der natürlich, und da bin ich mir ziemlich sicher, auch mit ganz vielen einzelnen Entscheidungen einhergeht. Und da bist du sicherlich auch dem einen oder anderen Glaubenssatz aufgesessen. Und deshalb, ja, nimm uns doch mal mit ein Stück auf die Reise. Wie kam es, dass du gesagt hast, ich mache mich jetzt komplett selbstständig? Und wie hat der Weg für dich dann dahin funktioniert?
Also der Gedanke, irgendwann mich selbstständig zu machen, der begann eigentlich schon so rund um die Abi-Zeit, wo ich mit einem Kumpel zusammen die Abi-Partys organisiert habe und da einen Heidenspaß hatte, einfach mal selbst was zu gestalten und auf die Beine zu stellen. Und die Jahre davor ist meine Gedanken rund um, was ich irgendwann mal beruflich machen will, wirklich total krass hin und her gehüpft über Jura, Psychologie, Ernährungswissenschaften. Also alles war dabei. Und dann dachte ich mir, ach komm, du willst irgendwann dein eigenes Ding machen. Das ist schon irgendwie ganz lange so eine Idee. Dann studier halt erstmal BWL. Und ich habe das halt gleich im dualen System gemacht, damit ich halt dann auch gleich Geld verdiene. Und bin bei dem Unternehmen dann erstmal 11 Jahre hängen geblieben. Weil es war halt auch dann, es hat mir schon auch Spaß gemacht. Und es war natürlich auch ein cooles Leben. Also man hat halt ein gutes Einkommen gehabt und es war einfach sehr bequem, hat man sich da eingerichtet. Nur irgendwann kam ich halt wirklich an den Punkt, wo ich nicht mehr weiterkam. Also irgendwann hat mir dann der Beruf nicht mehr so viel Abwechslung geboten, wie ich gern gehabt hätte. Und irgendwann kam ich dann auch so an meine Grenzen der Weiterentwicklung. Mir war eigentlich immer klar oder ich hatte immer so die neue Idee im Kopf, ich möchte gerne eine Führungskraft werden, aber da gab es irgendwie keinen Weg. Ich habe jahrelang dann versucht, auch wirklich innerhalb vom Großkonzern was anderes zu finden, aber das hat nicht geklappt. Und irgendwann war halt der Druck und diese emotionale Last und auch dieses Gefühl von nicht wertgeschätzt werden so groß, dass es wirklich, dass ich dann halt auch eine Therapie gemacht habe. Also es hat mich wirklich krass belastet. Ich bin dann in eine Depression reingerutscht. Weil das halt, ja, du beziehst das erstmal alles auf dich und fühlst dich dann gefangen. Und dann kam die Elternzeit mit meinem Sohn und da bin ich ganz, ganz viel spazieren gegangen mit ihm. Er hat dann quasi immer Mittagsschlaf gemacht und ich war spazieren, habe unendlich viele Podcasts gehört und irgendwann kam so der Gedanke, ich möchte für ihn ein gutes Vorbild sein. Ich möchte ihm zeigen, dass er nicht irgendwo gefangen bleiben muss, wo es ihm nicht gefällt. Dass auch seine Eltern nicht so drauf sind, dass sie Ewigkeiten in einem Job bleiben, aber eigentlich immer nur darüber jammern. Und das war so wirklich so der Gedanke, okay, ich bin jetzt noch in Elternzeit und wenn ich zurückkomme, dann öffne ich mich erstmal dem Ganzen und überlege nochmal, wie geht's jetzt weiter? Ich bin in Teilzeit zurückgekommen und schon nach einem Monat war klar, es ist einfach genau die gleiche Geschichte gewesen wie davor. Nur war es einfach noch eine viel größere Herausforderung, weil ich auch das Gefühl hatte, das Pensum hat nicht so ganz zu der Zeit gepasst, die ich hatte als Teilzeitangestellte. Aber ich hatte halt immer noch Angst, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, okay, ich lasse jetzt alles hinter mir und habe ein Coaching gemacht, so zur Berufsorientierung. Und da haben wir eine Übung gemacht, da ging es um die inneren Motivatoren, also die Hauptmotivatoren, die einen so leiten. Und bei mir stand auf Platz 1 Freiheit. Und ich kann mich noch einfach zu gut erinnern, wie, ja, ich war bei Bettina Strickhausen im Coaching und sie sagte dann zu mir, ja, das ist interessant, weil Menschen, die als Top-Motivator Freiheit haben, die müssen sich eigentlich selbstständig machen, um glücklich zu sein. Und in dem Moment ist irgendwie wie so ein Knoten geplatzt. Das war wie so eine Erleichterung. Ich habe die ganze Zeit, ja, jahrelang dieses Bedürfnis gehabt, mich irgendwann selbstständig zu machen und kam mir damit immer so ein bisschen wie so eine Träumerin vor oder so, ja, man wünscht sich das halt irgendwie, aber es ist wie ein Kindertraum. Und in dem Moment war das so eine Bestätigung. Das war so...
Wow, wie so eine Erlaubnis.
Ja.
Jemand kam und hat dir diesen Freiheitsschein gegeben und gesagt, hey, hier ist dein Ticket zur Freiheit und ja, ja, mach bitte jetzt.
Es gab dann einfach so einen Grund, so ein, okay, es ist wirklich in meiner DNA, es ist wirklich Teil von mir. Und nur weil mein familiäres Umfeld da einfach ganz anders tickt, heißt es nicht, dass ich es nicht machen kann, dass ich den Schritt nicht wagen kann.
Ich möchte gerne nochmal zurück zum Anfang deiner Erzählung. Und da erstmal herzlichen Dank, dass du uns auch mitnimmst in eine Phase, die alles andere als schön war. Du hast Therapie gemacht, du hast von Depressionen berichtet. Und da gibt es ja viele Menschen, die sagen, und ich zitiere jetzt ganz platt, wie kann man denn zulassen, dass ein Job sowas mit einem macht? Es ist nur ein Job. Aber, und das hast du selbst gesagt, wenn man das sehr persönlich nimmt, und das geht vielen so, und dabei noch wichtige Anteile unterdrückt, und du bist ja dann auch selber drauf gekommen, hey, das Thema Freiheit werde ich in diesem Konstrukt nie leben können.
Ja.
Dann führt es zwangsläufig dazu, dass es einem schlecht geht. Also danke, Lena, dass du uns da so offen mitnimmst. Und ja, wie ging es weiter? Wir sind neugierig. Jetzt hast du diesen Knoten platzen sehen. Freiheit war das große Thema. Wie ging es weiter nach diesem augenöffnenden Coaching?
Das Coaching war an einem Freitag und ich muss ehrlich zugeben, meine Kündigung hatte ich schon vorher verfasst. Die war theoretisch schon vorbereitet. Und nach diesem Coaching abends bei einem Glas Wein, als ich meinem Mann davon erzählte, habe ich dann diese Kündigung unterschrieben und am Montag abgegeben. Das war so ein, ich wusste es schon immer, ich habe nur noch diesen letzten Anschub gebraucht, diese, ja, wie du gesagt hast, Erlaubnis, dann halt auch wirklich nach meinen Intentionen, nach meinen Gefühlen zu handeln und den Schritt zu wagen, weil es war wirklich, emotional war es unerträglich, dort zu bleiben, wo ich war, aber ich hatte natürlich noch nichts Neues. Und deswegen musste ich die Entscheidung auch zusammen mit meinem Mann natürlich treffen, weil ich meine, wir hatten ein Kind, der war gerade ein Jahr alt. Wir sind umgezogen gewesen, haben uns vergrößert. Da war auch schon klar, dass wir im kommenden Jahr in unser eigenes Haus ziehen werden und einige Investitionen machen würden. Also das finanzielle Thema ist halt einfach, das darf man nicht ausblenden, wenn man so einen Schritt geht. Und deswegen konnte ich nur diesen Schritt wagen, weil wir diese finanzielle Stabilität hatten und weil wir durch das Einkommen von meinem Mann halt auch abgesichert waren. Wir hatten uns das ausgerechnet, wie viel wir brauchen monatlich. Und da war ich halt natürlich in der Komfortsituation. Mit der Sicherheit, die er mir gegeben hat, habe ich dann diesen Schritt gewagt und ja, ich war total berauscht, es hat sich so richtig angefühlt, aber es hat dann natürlich noch mal eine ganze Weile gedauert, bis ich dann auch raus war aus dem Unternehmen und also abgegeben habe ich die Kündigung, ich
im März und meinen letzten Arbeitstag hatte ich dann im September. Und das war halt auch nochmal so.
Das ist eine ganz schöne Weile.
Ja, ja. Ja, ich hatte einfach eine sehr lange Kündigungsfrist und auch nicht die Chance gehabt, da früher auszusteigen. Und deswegen hatte ich dann aber auch irgendwie so noch ein bisschen Schonfrist, um mich mental da ein bisschen drauf vorzubereiten.
Ja, das war eben so ein Abschied auf monatlichen Raten, weil es eben noch so eine ewige Zeit war. Danke auch, dass du das Thema finanzielle Sicherheit angesprochen hast. Denn ganz oft, wenn wir über ich mache mich selbstständig sprechen, dann klingt das so rosig und wir blenden aus, dass da auch viele unangenehme Unterhaltungen dranhängen, wie zum Beispiel, was machen wir finanziell? Was brauchen wir monatlich, weil wir ein Haus haben, weil wir Kinder haben, weil wir ein Pferd haben, was unterhalten werden will? Egal was es ist wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind. Was heißt es, was heißt das, wenn ich für uns diese Entscheidung treffe?
Ja.
Ja, und danke, dass du uns da mitgenommen hast. Jetzt bist du heute ein Jahr selbstständig, nicht ganz heute auf den Tag, aber wir haben eben darüber gesprochen, es ist ein Jahr her, dass du dich selbstständig gemacht hast. Nimm uns mal mit in das letzte Jahr. Was ist passiert? Wie geht's dir seitdem? Wie hast du dich neu entdecken dürfen? Und wie unterscheidet sich dein Leben jetzt zu deinem Angestellten-Dasein vorher?
Komplett. Es unterscheidet sich komplett. Ja, also das letzte Jahr war so voller Lehren. Ich habe schon nach 3 Monaten gesagt, dass ich so viel gelernt habe und mich so krass weiterentwickelt habe, wie ich es lange nicht mehr in meinem Job gespürt habe. Also das kann man natürlich nicht 1:1 vergleichen, aber ich bin als Mensch halt auch total gewachsen, weil man wird in solchen Situationen auch total mit seinen eigenen Ängsten konfrontiert. Man wird mit seinen Unsicherheiten konfrontiert. Und das wurde ich im Übrigen eigentlich schon vor diesem Jahr. Denn ich kann mich noch erinnern, ich wurde sehr, sehr häufig gefragt bei meinem letzten Arbeitgeber, ob ich denn schon einen fertigen Businessplan habe. Und ich bin halt gestartet mit dem Gedanken, okay, ich habe jetzt die Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin, die habe ich parallel zum Job gemacht. Da war ich im November 2021 fertig und mir war klar, das geht in die Richtung, weil das hat mir total viel Spaß gemacht und das entspricht halt auch meiner Überzeugung. Aber wie genau das dann aussieht, also auf welche Themen, auf welche Zielgruppe ich mich spezifiziere, das wusste ich halt nicht. Und mir war auch klar, ich kann das natürlich alleine probieren und mich da so ein bisschen ranwagen und wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle im Dunkeln tappen. Aber ich habe mich dann schon ziemlich früh dafür entschieden, dass ich das mit einem Coaching begleiten lasse. Also ich bin zu einer Markenberatung gegangen, zu der Maren Marchenko. Und ich war absolut begeistert. Ihr Fokus liegt einfach darauf, dass du deine Markenidentität als Selbstständige findest oder als Selbstständiger und danach dein komplettes Business aufbaust. Und mit ihr zusammen habe ich wirklich angefangen vom Innersten, von dem Why, von der Vision, was mich antreibt, natürlich über die Definition meiner Wunschkunden, hin zu meinem ersten Produkt und dem ersten Produkttest. Also da war es unglaublich wichtig, dass ich Unterstützung hatte und auch eine Community, weil tatsächlich die ersten Wochen, die ersten Monate habe ich mich schon ziemlich abgekapselt und einsam gefühlt. Man fühlt sich dann wirklich erstmal wie so ein Einzelkämpfer und erst über die Zeit entwickelt man halt dann so ein Netzwerk, wo man sich auch regelmäßig austauschen kann und Feedback bekommen kann. Und über sie habe ich dann auch, also über Maren, die Möglichkeit gehabt, eine Business Buddy zu finden. Und das hat auch unglaublich viel geholfen. Ich glaube, das, was wirklich am härtesten war, aber auch am meisten mich dann vorangebracht hat, war die Konfrontation mit dem eigenen Selbstwert. Weil man ist es irgendwie so gewohnt, im Bürojob oder im Großkonzern, dass man halt an gewissen Dingen gemessen wird, dass einfach vieles schon da ist, man kann mit was arbeiten und dann bist du halt erstmal da als Selbstständige und dich kennt eigentlich niemand, so nach dem Motto, und du musst dir erstmal einen Namen machen und du musst dich raustrauen mit deinen eigenen Themen. Da gibt's niemand, der sagt, nee, da müssen wir jetzt nochmal hier und da korrigieren, sondern du entscheidest, veröffentliche ich jetzt diesen Beitrag oder nicht. Welchen Schritt gehe ich jetzt als nächstes? Und klar hat es enorme Freiheit gegeben und ich habe auch richtig gemerkt, wie meine kreative Energie da total gefeiert hat innerlich. Aber ich habe halt auch gemerkt, da ist so dieses okay und finden das jetzt andere gut und wie komme ich jetzt an? Und dieser Weg war halt wirklich schon auch an manchen Stellen richtig herausfordernd.
Und welchen Tipp hast du für Menschen, die gerade zuhören und wild nicken, weil sie sagen, genau so geht's mir auch. Ich mache mich selbstständig, ich bin gerade dabei, vielleicht bin ich es auch schon und ich merke, das bröckelt. Weil ich auch merke, es kennt mich keiner, meine Homepage hat nicht die Aufrufe, die ich mir wünsche, ich schaue andauernd nach den Statistiken. Was hat dir geholfen, dein Selbstwertgefühl zu stärken und ja, die starke Marke in und außen zu werden, die du auch für dein Business sein möchtest?
Ich denke, auf der einen Seite hilft es unglaublich, mit Menschen zu sprechen. Also ich habe schon direkt nach 2 Monaten Selbstständigkeit die ersten Umfragen gemacht, die ersten Interviews geführt. Mein Testlauf habe ich im Januar gemacht, im Rahmen vom Veganuary habe ich mein Programm getestet mit 20 Personen. Habe mich da also nicht gescheut, auch wirklich mit den potenziellen Kunden in Kontakt zu treten. Also das ist das eine. Auf der einen Seite wirklich nicht im stillen Kämmerchen bleiben, sondern wirklich rausgehen und mit der Zielgruppe sprechen. Und sei es nur, dass man sein Netzwerk auf LinkedIn kontaktiert und sagt, hey, ich mache hier so eine kleine Marktforschung, das habe ich die letzten Monate auch wieder vermehrt gemacht. Ich mache hier so eine kleine Marktforschung und möchte lernen, wie ich meine Zielgruppe besser anspreche oder möchte an meinem Produkt arbeiten und es vorstellen. Und die Leute sind da echt super hilfsbereit und interessieren sich auch einfach dann dafür, was man macht. Und in den Gesprächen habe ich gemerkt, jetzt so in Bezug auf Ernährungsberatung, in den allermeisten Fällen konnte ich den Menschen was mitgeben. Ich konnte irgendwie einen Impuls geben, einen Gedanken mitgeben oder einen Rat. Und das hat mir Selbstsicherheit gegeben.
Weil ich du gemerkt hast, das ist deine Expertise.
Ganz genau.
Du bewegst dich in deiner Zone of Genius.
Genau. Das war halt wirklich die Bestätigung.
Wir sprechen gleich direkt über dein Herzensthema, über die vegane Ernährung und wie du Menschen hilfst. Ich würde gerne aber noch eine Sache dazwischen schieben. Du postest bei LinkedIn regelmäßig sogenannte Reflect and Learns zu den verschiedenen Wochen.
Ja.
Diese reflektierst du dann und berichtest darüber, wie ging es dir, was hast du gefeiert. Und das habe ich bei dir zum ersten Mal in der Form auf LinkedIn gesehen und war direkt davon begeistert, dass du dich da auch wirklich sehr offen zeigst. Du sagst, ey, diese Woche habe ich irgendwie meinen Kopf nicht frei bekommen und das hat dann dazu geführt, dass ich nur die Hälfte von dem geschafft habe, was ich eigentlich schaffen wollte. Ja. Und das ist ja bei LinkedIn ganz oft nicht der Fall, weil jemand sagt, hey, ich habe 600 Calls an einem Tag gemacht und du so. Und man denkt sich selbst so, ich habe mich nicht mal getraut, den Hörer abzuheben. Und ich liebe es, wie du deine Stärken zeigst, deine Wins feierst und sagst, hey, das lief richtig, richtig gut. Ich mache diese Calls mit Menschen, um herauszufinden, was ist denn genau, was sie benötigen. Aber auch zu sagen, es läuft nicht immer alles rosig und gut und das ist in Ordnung. Nächste Woche geht's weiter und dann nehme ich das mit. Also da großes Kompliment an der Stelle. Ich liebe es, deine Reflect and Learns zu lesen.
Ach, das freut mich. Ja, also tatsächlich habe ich ja auch, ich habe ja gesagt, ich habe ganz viele Podcasts gehört in der Zeit, wo ich in Elternzeit war und da natürlich auch viel über, also von Unternehmerinnen und Unternehmern, die ihre Reise beschrieben haben und mir war klar, als ich die Entscheidung getroffen habe, ich trete auch so eine Reise an, dass ich die in irgendeiner Form teilen möchte. Denn man kann einfach von anderen so viel lernen. Und ich dachte mir, wenn ich meinen Weg zeige, dann kann ich anderen auch zeigen, dass es geht oder dass es mal nicht geht. Und mir war es auch ganz, ganz wichtig, da offen zu sein und ehrlich zu sein. Ich bin überhaupt nicht die Person, die dann irgendwie... Ich meine, natürlich trage ich nicht mein komplettes Privatleben ins Internet. Das möchte ich auch einfach nicht. Aber ich will trotzdem ich sein in den Beiträgen, die ich da tätige, und möchte trotzdem einen Ausschnitt von mir ganz authentisch zeigen. Ich bin überhaupt gar kein Fan davon, da diese Fantasiewelt aufzubauen und zu sagen, ach, ist doch alles super und heile Welt und es läuft so genial und nach 3 Monaten Selbstständigkeit bist du schon finanziell unabhängig. Das stimmt einfach ganz oft nicht und das verklärt unseren Blick. Und ich hatte auch tatsächlich ein Schlüsselerlebnis, das mir dann nochmal bestätigt hat, dass es so, so wichtig ist, da ehrlich zu sein und den Leuten auch zu zeigen, es geht nicht nur um Zahlen, sondern es geht auch um dich als Menschen. Ich hatte eine Anfrage, das war ein Coaching-Team, die sind auch relativ populär auf LinkedIn, und die wollten einfach eine Umfrage machen. Und ich dachte mir, ja, ich habe jetzt auch ein paar Umfragen gestartet und ich finde das super, wie ich da unterstützt wurde, und ich möchte auch einfach unterstützen. Es hat sich dann aber rausgestellt, dass es halt so ein, einfach ein Marketing-Funnel war im Endeffekt. Und man hat dann quasi als...
Sales Call.
Ja, man hat als Belohnung eine halbe Stunde Coaching geschenkt bekommen. Und ich habe überhaupt nichts erwartet, weil eine halbe Stunde Coaching, Business Coaching, was will denn mir die Person in einer halben Stunde sagen? Und der hat mich in einer halben Stunde so runtergemacht und runtergezogen, von wegen, ich sollte mir mal überlegen, warum ich jetzt nach einem halben Jahr noch nicht die Zahlen bringe, und noch nicht von meiner Selbstständigkeit leben kann, die Zahlen bringe, die man vielleicht erwarten würde, und hat mich als Person damit irgendwie angegriffen. Ich solle mir fragen, was für Themen ich persönlich da noch habe, dass ich jetzt noch nicht an dem Punkt bin. Und das, also, ich möchte einfach den Menschen da draußen sagen, es ist vollkommen okay. Jeder hat sein eigenes Tempo. Jeder braucht unterschiedlich viel Zeit. Ich habe jetzt ein Jahr gebraucht, um so meinen Rhythmus eigentlich auch zu entwickeln von: ich bin Angestellte und jeden Morgen ist eigentlich klar, was meine To-Dos sind, hinzu: ich bin selbstständig und ich weiß manchmal nicht, bringen die LinkedIn- oder Instagram-Posts, die ich mache, überhaupt irgendwas? Also es ist einfach was ganz, ganz anderes. Und deswegen, meine Message: scheut euch nicht davor und lasst euch einfach nicht einreden, dass höher, weiter, schneller und gewisse Zahlen irgendwann zu einem gewissen Punkt erreicht werden müssen.
Danke für die Ermutigung. So geht's ganz, ganz vielen. Wir sehen ja immer nur die Spitze des Eisbergs. Die Leute, die irgendwie nach 3 Monaten schon 6-stellige Umsätze einfahren. Ja. Aber die ganzen anderen Menschen mit ihren wundervollen Geschäftsideen und Businesses, die eben länger brauchen. Und das ist völlig in Ordnung. Also danke, dass du an der Stelle nochmal betonst und dass du diesen Call hattest. Also ich habe das auch schon erlebt. Und da kommen ja wirklich ganz schnell so Vorwürfe wie: du hast ein Problem mit Geld, was ist denn mit deinem Money-Mindset? Und das lässt mich immer nur den Kopf schütteln, weil es ja schon damit anfängt, dass du so ein Coaching aufgedrückt bekommst. Coaching ist ja eigentlich was ich initiiere, weil ich sage, ich habe da ein Thema, über das ich gern sprechen möchte.
Ja.
Aber sprechen wir doch jetzt mal über dein Herzensthema. Du bist vegane Ernährungsberaterin, und da die allererste Frage: wie lange lebst du selbst schon vegan?
Ich ernähre mich jetzt so 5,5 Jahre vegan. Das war auch eine ganz witzige Geschichte eigentlich, denn ich habe während meiner Hochzeitsreise entschieden, so, und ich komme jetzt heim und dann bin ich vegan. Es lag einfach daran, dass mir 2-mal von dem Essen dann so schlecht wurde, und das Thema aber, dass ich mich vegan ernähren möchte, schon davor 1,5 Jahre in mir gearbeitet hat.
Aber auch da schon wieder so ein richtiger Aha-Moment. So ein Moment, wo du sagst, jetzt keine Sekunde länger. Ja. Genauso wie als du gemerkt hast, Freiheit ist mein Thema und das kriege ich nur, wenn ich mich selbstständig mache. Und so hast du dann entschieden, vegan sein, das ist mein Thema. Heute unterstützt du Menschen dabei, eine vegane Ernährungsweise in ihr Leben zu holen oder besser in ihr eigenes Leben zu integrieren.
Genau.
Erzähl uns doch mal, wie die Arbeit mit dir als vegane Ernährungsberaterin aussieht. An welchem Punkt kommen deine Kunden und Kundinnen zu dir, auch wenn diese Punkte vielleicht sehr unterschiedlich und individuell sein können?
Also als ich mit der Konzeption angefangen habe von meinem Business, war mir ganz wichtig, mit einfließen zu lassen, was meine eigenen Erfahrungen waren, als ich auf dem Weg war zur Veganerin. Denn es ist eben nicht so wie bei manchen, dass sie jetzt die Entscheidung treffen und dann so nach dem Motto, entweder ich esse den Kühlschrank noch leer oder ich verschenke alles und ab morgen bin ich 100% vegan. Sondern bei mir war das halt auch wirklich so ein Prozess, der halt auch mit Hürden verbunden war. Von dem Umfeld, was Fragen gestellt hat, was kritisch war, was mich auch manchmal so ein bisschen innerlich, nicht äußerlich, ins Wanken gebracht hat. Von Themen wie, ja, aber was muss ich denn jetzt wirklich genau essen, damit ich gesund bin? Oder auch, wie bekomme ich mich organisiert? Also wenn man irgendwo eingeladen ist, wenn man essen geht oder wenn man einfach einkaufen geht. Das waren so viele Hürden, die halt nach und nach genommen werden mussten. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Hürden bei ganz vielen im Kopf sind, wenn sie an die vegane Ernährung denken. Und deswegen war es mir einfach ein Anliegen, da eine möglichst einfache Methode zu finden, die Hürden abzubauen. Und genau, also ich habe momentan einen E-Mail-Kurs, den ich aber bis zum Ende des Jahres überarbeiten möchte, dazu gleich. Mhm. Der E-Mail-Kurs ist wirklich für Einsteiger, die vielleicht hier und da mal was Veganes ausprobiert haben, aber jetzt noch nicht systematisch mal sich eine gewisse Zeit lang vegan ernährt haben. Die sich vielleicht auch noch gar keine Gedanken gemacht haben, wie das dann aussehen würde. Also der Kurs, der führt einen wirklich in 31 E-Mails, also in knapp einem Monat, dazu hin, dass man Schritt für Schritt Dinge ändert. Also man fängt zum Beispiel mit dem Frühstück an und überlegt sich mal Alternativen, sammelt dann Rezeptideen für Hauptgerichte und da sind aber halt auch wirklich die verschiedenen Hürden drin. Also in meiner Welt oder in meiner Vorstellung gibt es 5 Hürden eben auf dem Weg zur veganen Lebensweise oder eigentlich auch bei jeder Ernährungsumstellung. Und das beginnt einfach im eigenen Kopf hat man natürlich erstmal die Hürde. Man muss selbst erstmal überzeugt sein, dass es richtig ist und sein Warum kennen. Das Umfeld kann eine Hürde sein, je nachdem, kann natürlich auch total fördern. Also sprich, die Menschen, mit denen man zusammenlebt, aber auch die Menschen, die einem einfach wichtig sind, die Familie, die eventuell Vorbehalte hat oder irgendwelche Glaubenssätze hat, die hinderlich sind. Dann bei der veganen Ernährung oder eigentlich auch allgemein ist das Ernährungswissen total relevant, weil da gibt's ja mittlerweile so viele verschiedene Einflüsse und Ideen, wie eine richtige Ernährung funktioniert, dass man heutzutage eigentlich fast gar nicht mehr weiß, was ist denn jetzt richtig. Beziehungsweise man denkt immer, es muss irgendwie was Spezielles sein und verlernt so ein bisschen, sich auf die Basics zu besinnen, wie zum Beispiel, ja, ist ja ganz klar, dass ich Gemüse und Obst reichlich essen muss, um genügend Vitamine und Mineralstoffe zu bekommen. Als jetzt ein Beispiel. Aber wie kriege ich das zum Beispiel auch organisiert? Das ist so die nächste Hürde, die 4. Hürde, die Organisation. Man hat ja irgendwie einen Arbeitsalltag und ein Leben und wie kriege ich das da jetzt rein? Also wie plane ich zum Beispiel Restaurantbesuche? Wie gehe ich vor, wenn ich in die Kantine gehe oder eben im Büro esse? Wie kann ich mein eigenes Essen zu Hause vorbereiten? Also Stichwort Meal Prep. Das ist da alles mit drin in dem Kurs. Und dann ist quasi der letzte Schritt, dass man sich 7 Tage lang vegan ernährt und dann einfach nochmal so Impulse bekommt, dran zu bleiben und sich selber auch zu reflektieren. Also wirklich ganz, ganz bewusst diese 7 Tage erlebt und sich fragt, okay, schmeckt mir das jetzt? Fällt mir das jetzt schwer? Vermisse ich irgendwas? Was vermisse ich denn? Also dass man wirklich sich, also diese vegane Lebensweise richtig ausprobieren kann, um dann im Endeffekt für sich danach entscheiden zu können, mache ich das jetzt weiter? Ist das wirklich was für mich, was ich lebenslang durchziehen kann? Und dann aber auch wirklich den Kurs, also die Basisinformationen aus dem Kurs nutzen kann, um dann halt einfach wirklich die ganze Zeit sich vegan zu ernähren. Also das ist das eine. Und dann habe ich noch das 1:1 Coaching. Und hier geht's um ganz, ganz individuelle Fälle. Hier geht's zum Beispiel darum, wenn Menschen sich schon vegan ernährt haben, aber es hat aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen, weil man Probleme bekommen hat, zum Beispiel mit der Haut, irgendwie Hautausschläge bekommen hat. Oder man hat Unverträglichkeiten und weiß nicht genau, wie man sich jetzt ausgewogen genug ernährt, aber gewisse Produkte eben weglässt. Bei manchen ist es zum Beispiel Soja. Soja ist ja einfach wirklich sehr stark vertreten bei einer pflanzlichen Ernährung. Aber wenn ich das jetzt nicht esse, wie ernähre ich mich denn? Oder auch Menschen, die sagen, hey, also ich bin einfach nicht der Typ für so einen E-Mail-Kurs. Ich brauche da stärkere Unterstützung. Ich brauche einfach jemand, der sich meinen individuellen Alltag anguckt und für mich spezifisch Lösungen bereithält. Weil ja, natürlich kann man jetzt sich im Internet sogar auch anlesen, wie funktioniert Meal Prep, was kann ich dann machen. Aber das passt irgendwie nie zu mir. Und wie kann ich es denn machen als Individuum? Dafür ist das Coaching da. Und das sind so knapp 3 Monate, in denen ich die Personen begleite. Insgesamt 8 Termine. Und da gehen wir halt wirklich durch. Wir schauen uns die aktuelle Ernährung an. Im Idealfall mit Blutwerten. Also da braucht man dann natürlich Unterstützung vom Hausarzt, aber das wäre halt natürlich super, weil dann kann man eben auf die individuellen Nährstoffe eingehen. Wir schauen uns einfach auch nochmal an, wie ist so der Arbeitsalltag, wie ist so der Ablauf, ist man viel unterwegs, was gibt es da für Möglichkeiten, oder hat man zum Beispiel auch einfach nur einen Wasserkocher im Büro und wie kann man sich da am besten ernähren? Oder ja, was sind zum Beispiel auch Glaubenssätze und emotionale Themen, die einem da im Weg stehen? Also du hast es, oder wir haben vorhin auch schon mal über das emotionale Essen gesprochen. Das ist hier natürlich dann auch eine Möglichkeit, da viel stärker noch drauf einzugehen. Was sind überhaupt Auslöser für das emotionale Essen und was sind mögliche Methoden, um damit besser umzugehen? Also das alles kann man dann im 1:1 Coaching natürlich viel besser machen wie in einem Kurs.
Wenn du jetzt so über deine Arbeit sprichst, kommen mir direkt 1000 Gedanken und die beziehen sich alle erstmal auf meine persönliche Wahrnehmung und meinen persönlichen Bezug zur veganen Ernährung. Ich kann mich daran erinnern, du hast am Anfang des Jahres, und das hast du ja eben auch kurz beschrieben, die Veganuary Challenge ins Leben gerufen, zu der ich mich im Dezember auch ganz motiviert angemeldet hatte, weil ich gesagt habe, das interessiert mich und ich möchte das mit der veganen Ernährung unbedingt ausprobieren. So, und dann wurde ich über den Jahreswechsel total krank und bin erst später im Januar wieder fit gewesen. Und dann kam dieser eine Gedanke, diese Überzeugung, und die habe ich immer, wenn ich über das Thema vegane Ernährung nachdenke, dieses: ja, ich kann jetzt keine 100% mehr liefern. Und da kam dieser Perfektionismus, dass, wenn ich das mache, ich das sofort perfekt und 100%ig durchziehen muss. Mhm. Begegnet dir das in der Arbeit mit deinen Klienten und Klientinnen auch? Und wie geht man diese Angst davor an, es nicht perfekt zu machen, wenn einem dann doch mal eine Scheibe regulärer Käse durchrutscht und man sich selbst so sagt, Mist, jetzt habe ich das gemacht und jetzt ist es nicht perfekt?
Also, Perfektionismus ist, denke ich, bei der Ernährung ganz oft eine Herausforderung. Und bei dir ist es jetzt vielleicht dieses Schwarz-Weiß-Denken, jetzt eine Scheibe Käse gegessen, Mist, ich hab es nicht geschafft, ich bin gescheitert.
Ja, bei anderen
kann es zum Beispiel, ja, genau, bei anderen kann es vielleicht auch einfach sein, jetzt habe ich eine Tafel Schokolade gegessen, Mist, jetzt habe ich mich wieder total ungesund ernährt. Der Perfektionismus begegnet uns halt total oft in der Ernährung, weil wir halt auch einfach in unserer Gesellschaft total krass von so einem Schönheitsideal geprägt sind. Und aber auch, also ich meine, was die vegane Ernährung angeht, ich glaube, das kommt auch ganz viel aus dieser Bewegung. Entweder bist du vegan oder halt nicht.
Ja, es gibt irgendwie nichts dazwischen. Es gibt entweder das eine Lager oder eben das andere Lager.
Und das finde ich ganz schlimm. Also wir müssen einfach wegkommen von diesem Dogmatismus, dass du entweder vegan bist oder du bist irgendwie, also da gibt's ja, wahrscheinlich kennen viele auch die militante Veganerin, die da halt einfach sich in Kuhkostüm auf die Straße stellt und Leute anschreit, weil sie noch Fleisch essen. Ich finde, dass halt dann einfach die wichtige Message verloren geht, dass eine pflanzenbasierte Ernährung für alle Menschen unglaublich wichtig ist. Unabhängig davon, ob man sich jetzt zu 100% oder zu 70% oder wie auch immer pflanzlich oder vegan ernährt oder nicht. In meinem Kurs, habe ich ja schon erwähnt, da geht es halt einfach so, dass man sich Schritt für Schritt kleinere Sachen vornimmt. Aber jetzt mal so im Alltag, es gibt einfach immer wieder Herausforderungen im Alltag. Vielleicht kriegst du, wenn du unterwegs bist, nichts Gescheites, Veganes oder nichts, was dich jetzt irgendwie zufriedenstellt. Oder du hast halt einfach mal Lust auf was nicht Veganes und das ist völlig okay. Du hast mit jeder Mahlzeit wieder die Möglichkeit, dich neu zu entscheiden. Und du hast nicht irgendwas kaputt gemacht, weil du dich jetzt einmal von einem Käsebrot ernährt hast, sondern du hast deinem Körper eigentlich, dadurch, dass du dich pflanzlich ernährt hast, in den ganzen anderen Mahlzeiten was Gutes getan.
Ich lese gerade so ein Buch und da geht es genau um diese Sache mit dem Thema Gewohnheiten etablieren. Mhm. Und da kommt genau das, was du sagst, ins Spiel. Denn es geht darum, und in dem Buch wird mit dem Thema Votes, also Stimmen, gesprochen. Und es geht im Prinzip darum, dass ich am Ende des Tages oder am Ende der Woche sagen kann, ich habe mehr Stimmen für die pflanzliche als dagegen abgegeben.
Ja.
Und das ist wichtig. Es heißt nicht, dass immer alles perfekt sein muss. Das Wichtigste ist, dass ich am Ende des Tages mehr Stimmen für das abgegeben habe, was mir wichtig ist, als dass ich sie dagegen abgegeben habe. Und so etabliert sich das dann als Gewohnheit.
Ja, absolut. Ich habe mal einen Satz gelesen oder gehört, ich weiß es nicht mehr, auf Instagram war es, das weiß ich noch. da sagte eine Frau oder schrieb, wir sind Veganer in einer nicht-veganen Welt. Und das trifft einfach für mich den Nagel auf den Kopf. Manchmal isst man einfach im Restaurant, dieses Jahr waren wir in Österreich und wir haben eine Wanderung gemacht durch die Wolfsklamm da in Tirol. Und dann waren wir oben angekommen und dann war da so ein kleiner Gasthof und die hatten nichts Veganes. Ja gut, die hätten Pommes gehabt, aber ich bin ganz ehrlich, ich mag auch nicht immer nur Pommes und Salat essen im Restaurant und dann haben wir halt was Vegetarisches bestellt. Und ich bin vegane Ernährungsberaterin und trotzdem bin ich nicht perfekt und trotzdem schleichen sich auch manchmal nicht vegane Optionen in meinen Ernährungsplan. Und das ist okay. Für mich ist das okay. Und es geht nicht darum, was jemand anderes sagt, was vegan ist oder nicht. Ich bin sogar langsam an dem Punkt, dass ich das Wort vegan gar nicht mehr mag, weil es halt einfach wirklich so dogmatisiert wurde von ganz vielen Vertretern, die für die Message einstehen. Ich finde einfach pflanzlich oder pflanzenbetont viel ansprechender und viel entspannter, als zu sagen, ich bin vegan.
Ja, entspannt ist das richtige Wort. Es ist nicht so druckbehaftet wie vegan. Vegan bringt schon direkt eine ganze Klaviatur an Erwartungshaltung und ja, das Gefühl mit, man müsste irgendwem oder irgendwas gerecht werden. Pflanzenbasiert, pflanzenbetont gibt mir mehr das Gefühl, frei bestimmt und Freiheit im Prozess zu haben.
Ja, absolut. Ich möchte zum Beispiel auch in meinem Coaching gerne Menschen begrüßen, die eben sagen, nee, also so 100% vegan ist einfach nicht meins. Wenn ich zu meiner Mutter gehe, die ist halt, keine Ahnung, über 80 oder 90, die wird einfach nicht mehr anfangen, vegan zu kochen, will ich aber trotzdem das essen, was sie mir kocht. Und dann ist ja, dann bin ich ja nicht vegan. Aber auch das ist absolut okay. Und deswegen, alle sind willkommen, die sagen, ich will es schaffen, mehr pflanzliche Produkte in meinen Alltag zu integrieren.
Wie schön und danke dafür, dass wir so offen drüber sprechen, dass es nicht nur die 100% perfekte Lösung gibt, sondern dass es ganz viel dazwischen gibt, was sich für die Person perfekt und stimmig anfühlen kann.
Genau.
Und die Eltern sind ja da ein gutes Beispiel oder halt vielleicht auch eine Geburtstagsfeier, auf der es keine Alternativen gibt und man sich die Frage stellen muss, esse ich jetzt die Pommes mit Salat oder gebe ich mich dem Prozess hin und genieße es? Denn es hat ja auch mit Genuss zu tun und wenn ich was Vegetarisches genießen kann, dann ist es doch völlig in Ordnung und dann passt es doch, weil es eben für mich ganz alleine stimmig ist.
Ja, genau.
Was sind denn so Vorurteile gegenüber der pflanzenbasierten Ernährung, die die Menschen, mit denen du arbeitest, zu Beginn vielleicht noch im Kopf haben? Ich persönlich denke da zum Beispiel an so Sachen, eine vegane Ernährung. Ich bin mir nicht so sicher, ob mir das immer schmecken würde. Und ich glaube, diese Art Vorurteile oder Gedanken, Zweifel, haben vielleicht auch noch andere als ich.
Ganz wichtig ist erstmal, dem auf den Grund zu gehen. Also wenn es jetzt Vorurteile sind, die von Kundinnen und Kunden kommen, dann versuche ich erstmal zu verstehen, wo kommt das her? Wer hat das vielleicht erzählt? Ganz oft sind ja auch tatsächlich Ärzte leider Menschen, die Vorurteile prägen. Und das betone ich jetzt hier ganz deutlich. Es sind Vorurteile, denn Ärzte haben eine medizinische Fachausbildung und keine ernährungswissenschaftliche Fachausbildung. Ich hoffe, dass das irgendwann mal reformiert wird. Aber auf der anderen Seite studieren die ja auch schon so lange. Dafür gibt es ja auch Ernährungsberater. Genau, also einfach wirklich erstmal dem auf den Grunde gehen. Ein Vorurteil ist ja zum Beispiel auch das Thema Soja, also da gibt es ja ganz viele Vorurteile rund um Sojaprodukte, dass Sojaprodukte den Regenwald zerstören, was absolut stimmt, aber das sind nicht die Sojaprodukte, die von Menschen konsumiert werden, sondern das sind Futtermittel. Das sind eigentlich alles Futtermittel für die Masttiere. Dass Soja schlecht ist, weil es östrogenähnlich ist. Das stimmt aber auch nur zum Teil und zwar nur für hochverarbeitetes Soja. Also wenn man Sojaproteinisolat zum Beispiel nimmt, das ist ein Stoff, der ist sehr östrogenähnlich und kann halt eben zu entsprechenden Reaktionen im Körper führen. Aber wenn man jetzt Sojabohnen isst oder Tofu oder Sojamilch und Sojajoghurt, dann kommt das da einfach nicht in der Konzentration vor, dass es bedenklich ist. Also das ist jetzt mal ein Beispiel. Ich versuche dann aufzuklären und einfach mein Wissen zu teilen. Und es gibt aber schon auch den Punkt, wo man selbst merkt, das hat sich so eingegraben, dieser Gedanke, dann ist das so. Dann akzeptiere ich das. Also wenn jemand sagt, ich will mich nicht von Sojaprodukten ernähren, weil und ich komme mit Gegenargumenten, aber das fruchtet nicht, dann ist es okay. Dann ist es die freie Entscheidung genau dieser Person.
Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, diese Erfahrung mit der veganen Ernährung zu machen. Ich sehe das zum Beispiel bei uns zu Hause. Wir haben manchmal Wochen, da haben wir gar kein Fleisch gegessen. Da sind wir vegetarisch unterwegs. Und dann gibt es manchmal Tage, da gehen wir abends ins Bett und sagen so, hoch, heute haben wir nur vegan uns ernährt. Und dann denken wir so, wenn wir das so Revue passieren lassen, uns fehlt ja eigentlich gar nichts. Und das ist so die Erfahrung, an der man merkt, es ist eigentlich super, super vielfältig.
Das ist auch einfach nochmal so ein weiterer Aspekt. Man hat, glaube ich, schnell mal das Gefühl, wenn man sich jetzt rein pflanzlich ernähren möchte, ich lasse etwas weg, mir fehlt etwas oder ich muss etwas kompensieren, ich muss etwas ersetzen. Und meine Anregung ist einfach, versuch doch den Blickwinkel umzudrehen. Versuch doch einfach, das als eine Entdeckungsreise zu sehen. Probier mal vegane Rezepte aus. Und zwar nicht, keine Ahnung, das vegane Schnitzel und das vegane Köttbullar und die vegane Lasagne, sondern einfach mal was ganz Neues. Irgendwie was ich damit sagen will, keine veganen Varianten von Dingen, wo eigentlich zum Beispiel Fleisch drin ist, sondern such dir einfach mal ein geniales Curry aus zum Beispiel oder ein Bowl-Rezept oder ein Eintopf, der vegan ist und wo man nicht das Gefühl hat, okay, eigentlich wäre der jetzt so und ich lasse jetzt aber Komponenten weg und versuche die zu ersetzen, damit es vegan wird. Weil dann findet man auch einfach so ein Reichtum an neuen Rezepten und Produkten. Ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich mich vegan ernährt habe, habe ich ganz, ganz wenig Hülsenfrüchte gegessen. Viel zu wenig, muss ich sagen. Und dadurch, dass ich angefangen habe, vegan zu leben, wo einfach Hülsenfrüchte auch eine ganz wichtige Proteinquelle sind, habe ich viel mehr Linsen und Bohnen und Kichererbsen gegessen. Und das ist halt einfach was meine Ernährung bereichert hat.
Also ich habe jetzt Hunger und möchte gerne etwas Reichhaltiges und Pflanzenbasiertes essen. Aber bevor ich mich aufs Essen stürze, möchte ich eine letzte Frage an dich stellen, liebe Lena. Wir sprechen hier ja auch viel über die Arbeitswelt, New Work und so weiter. Und da die Frage an dich. Vielleicht auf das letzte Jahr geblickt, vielleicht aber auch im Hinblick auf deine Selbstständigkeit selbst oder auch im Hinblick auf das Thema vegane Ernährung. Was wünschst du dir von unserer Arbeitswelt, damit das Thema salonfähiger wird und dass es vielleicht auch noch einfacher wird, für Menschen ihre Ernährung auf pflanzenbasiert umzustellen?
Ja, ich finde, das ist eine unglaublich wichtige Frage und ich habe mir da auch schon das ein oder andere Mal Gedanken gemacht, was halt auch da mein Beitrag natürlich sein kann. Ich sehe das so. Wir reden ja immer ganz viel über Altersvorsorge, dass die Rente, die gesetzliche, nicht mehr ausreicht, dass man Sachen zurücklegen muss, um genügend finanzielle Mittel im Alter zu haben. Das ist ein Thema, was halt auch in der Arbeitswelt total präsent ist. Großkonzerne machen da zum Beispiel ja auch eigene Altersvorsorgemodelle. Und mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung ist es so ein bisschen wie mit einer Altersvorsorge. Heutzutage, also wenn ich mich jetzt heute ungesund ernähre, dann merke ich davon heute noch nichts. Genauso wie wenn ich jetzt heute nichts zurücklege für die Rente, dann merke ich davon heute noch nichts. Ich kann immer noch ganz gut leben. Ich merke das aber erst in 20, 30, 40 Jahren, dass ich meinen Körper in jungen Jahren nicht gut versorgt habe. Und es gibt so viele Stellen in unserem Leben, wo diese Message einfach viel deutlicher noch rüberkommen muss Und da sehe ich halt tatsächlich die Arbeitswelt auch als eine mögliche Stelle. Es gibt ja, also gerade größere Konzerne haben ja oft auch so Gesundheitsprogramme, wo man Kurse machen kann, auch zum Thema Ernährung, aber auch zum Thema Stressreduktion, Entspannung und so weiter, was ja schon mal super ist. Aber ich finde, dass man da auch einfach noch ein Stück weitergehen kann und sagen kann, dass das wie so ein Pflichtprogramm wird, wie der Informations-IT-Security-Refresher, der jedes Jahr kommt, dass man wirklich jedes Jahr nochmal wie so eine Art kleiner Kurs bekommt, in dem man lernt, sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Oder sei es auch irgendwie so eine Einzelberatungsstunde für jeden Mitarbeiter, wie das für ihn oder sie persönlich funktionieren kann, so eine gesunde Ernährung in den Alltag zu integrieren. Damit ist, glaube ich, den Mitarbeitern langfristig geholfen, aber auch kurzfristig. Also man kann das ja auf der einen Seite so sehen, man hat kurzfristig mehr Energie und ist präsenter und ist fitter im Kopf und kann mehr leisten, aber man kann halt auch länger gut Leistung bringen, weil im Alter kommen dann halt die ganzen Probleme und die Ausfälle und ganz viele unserer Zivilisationskrankheiten sind ernährungsbedingt. Ganz viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die im Alter kommen, sind ernährungsbedingt. Ganz viele Krebsarten sind ernährungsbedingt. Also natürlich nicht alles und ganz viele andere Faktoren spielen da auch mit rein. Aber man kann so viel über eine gesunde Ernährung vorbeugen und wir müssen da einfach auch einfach diesen Schritt gehen für unser Gesundheitssystem, für unsere Gesundheit und dafür, dass wenn wir wirklich länger leisten müssen, das halt auch wirklich können. Und dafür ist die Ernährung ganz essentiell.
Was für ein wundervolles Statement. Liebe Lena, ich bin dir sehr dankbar, dass du heute zu Gast warst, dass du uns mitgenommen hast auf deine mutige, ermutigende und inspirierende Reise und vor allem deine Mission mit uns geteilt hast. Wenn es jetzt Menschen gibt, die sagen, ich möchte mehr von Lena erfahren, ich möchte mit Lena zusammenarbeiten, ich möchte mit ihr in Kontakt treten, wo und wie können diese Menschen das dann tun?
Auf meiner Website auf der einen Seite www.lenahofrichter.de. Da sieht man auch nochmal genau, wie mein E-Mail-Kurs aufgebaut ist und mein 1:1-Coaching aufgebaut ist. Dann natürlich auch auf LinkedIn und Instagram. Überall, also auf beiden Plattformen, findet man mich unter Lena Hofrichter. Und
das ist auch alles in den Shownotes, genau. Und braucht sich das keiner merken.
Genau. Ich werde auch das habe ich vorhin schon mal angedeutet. Der E-Mail-Kurs bleibt kein E-Mail-Kurs. Ich werde bis zum Ende des Jahres den nochmal updaten, weil meine Überzeugung ist so ein bisschen, ganz viele Menschen haben kein Wissensproblem bei der Ernährung, sondern ein Umsetzungsproblem. Und mit einem E-Mail-Kurs, wo diese Verantwortung bei einem alleine liegt, ist es schwierig. Da möchte ich mehr Interaktion reinbringen. Das heißt, zum Anfang nächsten Jahres wird es wieder einen kleinen Mini-Veganuary geben, so ungefähr eine Woche. Und ab da dann im Anschluss startet mein neuer Online-Kurs. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann gerne auf LinkedIn und Instagram folgen.
Ja. Jetzt, wo wir wissen, wo wir dich finden, wie wir dich erreichen können und wie wir mit dir zusammenarbeiten können, bleibt mir auch nichts anderes übrig, als herzlichen Dank zu sagen. Danke für deine Zeit, deine Offenheit und dass du die letzte Stunde mit mir in diesem Podcast verbracht hast.
Danke dir und ja, vielleicht sehen wir uns ja mal im Coaching wieder, wenn du das Thema doch angehen möchtest.
Ja, mal gucken, wann ich mich überwinden kann.